Amen. Ja, das kannst du mitnehmen. Ja, guten Abend. Ich freue mich auch gerade sehr. Ja, das ist gut. Wenn ihr euch auch freut, dann macht ihr meine Freude vollkommen und wir sind alle extrem glücklich. Ja, ich möchte trotzdem über ein ernstes Thema predigen. Das ist voll doof. Vielleicht sollte ich echt über was anderes predigen. Jetzt habe ich irgendwie sowas wo mit Denken und so. Das geht doch gar nicht. Und zum Abend kann man doch nicht denken. Eigentlich geht das ja gar nicht an so einem Abend. Aber egal. Trotzdem, ich halte das jetzt einfach durch. Ja, genau. Danke, Jesus. So, jetzt geht es wieder. Puh. Gott sei Dank. Ja, ich wollte nämlich gerne eigentlich über ein Thema sprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Also wollte ich nicht eigentlich, sondern werde ich auch tatsächlich machen. Und ich habe so festgestellt, ich predige ja recht viel. Und ich merke, dass es immer wieder so einen Punkt gibt, wo ich mich total extrem missverstanden fühle. Und das ist für mich echt eine ärgerliche Sache, weil du bist irgendwo und predigst etwas, von dem du meinst, dass Jesus dir das aufs Herz gelegt hast. Und gibst wirklich alles, um so den Punkt rüberzubringen. Und nachher redest du dann mit einzelnen Menschen, die das gehört haben und die genau das Gegenteil von dem verstanden haben, was du eigentlich rüberbringen wolltest. Also wer das nicht kennt, der ist wahrscheinlich kein Mensch, sonst wirst du es garantiert kennen, dass du mit irgendwelchen Freunden über irgendetwas kommunizierst und du dachtest mir, dass du etwas total Positives gesagt hättest und die regen sich aber völlig über dich auf und meinen, dass du etwas völlig Negatives gesagt hättest. Und das kann echt auf Dauer ganz schön frustig sein. Und ich bin jetzt nicht total frustriert, leider muss ich fast sagen, sonst hätte ich das vielleicht noch etwas authentischer rüberbringen können, als das jetzt heute Abend der Fall ist. Aber ich habe halt natürlich drüber nachgedacht und gebetet und Jesus gefragt so, was ist denn eigentlich dieser Punkt, wo es immer und immer wieder dran hakt? Und ich glaube, dass der Hauptpunkt, wo ich mit vielen anderen Menschen, die an Jesus glauben, nicht einig bin, der Punkt ist, dass Gott allmächtig ist und wie diese Allmacht sich dann im Praktischen auswirkt. Und so passiert mir das halt immer wieder, wie dass ich über etwas predige, dass Gott irgendwie total gut ist und dann rede ich nachher mit jemandem, der sagt so, ja, kann in der Theorie vielleicht stimmen, dass Gott wirklich gut ist, aber in der Praxis ist es doch eigentlich so, der hört meine Gebete nicht und mir geht's total schlecht und ich habe schon irgendwie alles gemacht, von dem ich weiß, dass man das als Christ tut, aber trotzdem kriege ich Gott einfach nicht wieder zu, mehr in meinem Leben zu machen und ich spüre den einfach nicht und bin eigentlich total frustriert. Und manchmal kommt es dann sogar, irgendwie, wenn man so ein etwas seelsorgerlicheres Setting hat, zu Kraftausdrücken Gott gegenüber, also weil manche Menschen so enttäuscht sind davon. Und es ist einfach diese Vorstellung, dass alles, was passiert auf dieser Welt, irgendwie über Gottes Schreibtisch geht und dass alles, was eben nicht passiert, was man sich wünscht, auch vorher über Gottes Schreibtisch gegangen ist und Gott dazu gesagt hat, so, nein, das soll nicht passieren. Und wenn man mit so einem Gottesbild an den Herrn rangeht, dann ist es natürlich klar, dass man manches Mal frustriert sein wird und nicht verstehen wird, was Gott eigentlich meint oder ja, wie die Beziehung mit ihm eigentlich aussehen sollte. Und so will ich heute mal vordergründig eigentlich über Gebet predigen. Das ist ein Thema, wo man immer wieder mal drüber reden sollte, weil Gebet einfach wichtig ist wie für unsere Beziehung zu Jesus. Aber es wird nicht nur über Gebet gehen, sondern es wird eigentlich auch über den Charakter Gottes gehen. Und ich hoffe mal, dass Gott Gnade gibt, uns falsche Gottesbilder, die wir mit uns rumschleppen, aufknackt und uns zeigt, wie er wirklich ist. Und ich habe keinerlei Hoffnung, dass Predigt Leben verändert. Also ganz ehrlich, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir im Grunde genommen noch nicht mal wirklich vorstellen, dass Gott irgendwie so einfach Leben verändert, sondern Leben wird sich einfach in dem Moment verändert, wo man eine Möglichkeit, die Gott anbietet, nimmt und sagt so, ja, okay, an der Stelle möchte ich mein Denken ändern oder möchte mein Leben ändern und auf die Reihe kriegen. Und dann kommt es einfach wieder, dass Gott dich verändern kann. Und es ist kein Automatismus, es reicht nicht, eine Predigt zu hören oder etwas von Gott zu hören, sondern man muss einfach mit Gott in Partnerschaft treten und mit ihm kooperieren. Und wenn das passiert, dann kann wirklich Leben sich ändern. Und ich meine irgendwie, dass dieser Punkt so eine Möglichkeit bietet, Gott wirklich näher kennenzulernen Also hoffe ich, dass ihr euch darauf einlassen könnt und dass ihr Gott die Möglichkeit gebt, da auch wirklich zu eurem Herzen zu reden. Natürlich auch heute Nachmittag schon dafür gebetet, dass das passiert, dass wir hier eine offene geistliche Atmosphäre haben, dass wir entspannt zuhören können, dass nicht irgendwelche Sachen nicht predige, die euch verletzen oder sowas, und dann gehen die Herzen ja immer zu. Also, sondern dass es vielleicht wirklich so ist, dass Gott euch Gnade gibt und ihr selber euch auch Gnade gibt, es so zu hören, wie es gemeint ist, und dass etwas sich vielleicht dreht in eurem Denken, wo das nötig ist. Jesus hat über viele Themen gepredigt und ich habe so festgestellt, dass das meiste von dem, was er sagt, absolut grundlagenmäßig ist. Das heißt, wenn du das verstehst, was Jesus gepredigt hat, dann verstehst du viel. Wenn du aber auf der anderen Seite irgendwie das nicht kapierst, dann fehlen einfach wie Teile im geistlichen Fundament und das ist schlecht. Und manche von den Sachen, die er gepredigt hat, die haben in einer Predigt so viel Tiefe drin, das ist der absolute Wahnsinn. Da könnte man ein Buch drüber schreiben oder eine Predigtreihe drüber halten, wenn man das auslegen wollte, weil Jesus das irgendwie hingekriegt hat, in wenig Worte ganz, ganz viel Inhalt reinzupacken. Und er hat eine Geschichte erzählt über Gebet, von der ich meine, dass sie sowas wie so ein Generalschlüssel ist, um Gebet zu verstehen und um auch den Charakter Gottes zu verstehen. Und über die Geschichte möchte ich gerne predigen. Ist zugleich glücklicherweise auch eine meiner Lieblingsgeschichten, so dass mir das Spaß machen wird. Lukas 18. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in meiner Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich, naja, ich fürchte zwar Gott nicht und was die Menschen denken, ist mir auch gleichgültig. Aber diese Witwe, die wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch solchen Glauben finden? Also die ganze Bibel, Altes und Neues Testament, ist voll mit Anweisungen an Richter und Politiker, Gerechtigkeit walten zu lassen. Da ist immer wieder die Rede davon, hey, lass dich nicht bestechen, nimm keine Geschenke an, urteile nicht nach dem äußeren Ansehen, sondern urteile nach dem, was wirklich recht ist. Und so wie ich Gott kenne, würde er das nicht sagen, wenn das alle sowieso machen würden. Also wenn damals irgendwie jeder Richter super gerecht gewesen wäre, keiner Geschenke angenommen hätte, niemand sich nebenher etwas verdient hätte oder irgendwie nach der Schönheit einer Nase recht gesprochen hätte, dann wären diese Sachen garantiert nicht in die Bibel aufgenommen worden. Also kann man sich vorstellen, wie das viele von den Richtern, zu denen Gott gesprochen hat, einfach korrupte Menschen gewesen sind, um nicht noch schlimmere Ausdrücke für sie zu verwenden. Und dass sie genau das Gegenteil von dem gemacht haben. Und dass man sich das Recht zu dieser Zeit, als Jesus dieses Gleichnis gesagt hatte, kaufen konnte. Und jetzt kommt dann eine Witwe zu dem Richter. Und die Witwen waren damals also wirklich ganz, ganz unten in der sozialen Hierarchie. Die konnten nicht arbeiten, also es gab eigentlich keine legalen, ordentlichen Berufe für Frauen. Die hatten keine Altersversorgung, die hatten kein Geld und denen ging es eigentlich wirklich schlecht. Und die hatte also keine Möglichkeit, sich bei diesem Richter jetzt irgendwie ihr Recht zu erkaufen. Es war völlig unattraktiv für den Richter, weil der wusste, er wird sowieso kein Geld von ihr kriegen. Und so hat er die Frau immer wieder abgewiesen. Und man muss sich das so vorstellen, sie kommt halt irgendwie zur normalen richterlichen Sprechstunde und ist vielleicht am Anfang noch ziemlich gut gelaunt und denkt, das wird schon einfach gehen. Sie klopft an die Tür, wird vorgelassen und sagt, hey Richter, ich habe ein Problem. Hier der so und so, irgendwie der macht irgendwie, was ich nicht will und das darf er eigentlich gar nicht. Und deswegen schaff mir Recht. Der Richter, so ein schmieriger Typ mit Schmerbauch, nichts gegen Schmerbäuche, aber also so ein Widerling, stelle ich mir einfach vor, ist garantiert so einer. Der sagt so, nein, interessiert mich nicht, geh wieder nach Hause, ich kann leider nichts für dich tun. Sie geht nach Hause und anders als viele andere Leute lässt diese Sache nicht damit beruhen und sagt sich, ja, ich habe es versucht, bin abgewiesen worden, sondern kaum ist sie zu Hause, denkt sie nochmal ihre Situation nach und ihr Blut fängt an zu kochen. Und sie sagt sich, nein, so leicht kommt der Kerl mir nicht davon. Und am nächsten Tag wieder das Gleiche, irgendwie so bei Büroschluss, und wie sie steht vor der Tür, klopft an, und wie der Richter lässt sie rein, und sie, hallo, ich war gestern schon mal da, was ich nochmal sagen wollte, die Situation ist immer noch genau die gleiche, und du musst etwas machen. Und der Richter wieder, nö, ich mach nix, hau ab. Und sie haut ab. Und ist erst ein bisschen enttäuscht, aber da fängt ihr Blut wieder an zu kochen. Und es ist wieder irgendwie die gleiche Sache wie am Vortag. Und am nächsten Morgen, wie kurz vor der Sprechstunde, steht sie schon da und wartet darauf, dass der Richter kommt. Und will wieder ihr Recht haben und pocht da drauf und sagt, hey Richter, es ist ungerecht, was du machst. Ich habe zwar kein Geld, aber du musst es einfach tun, weil es die Gerechtigkeit erfordert. Und er schickt sie wieder weg und das Spiel wiederholt und wiederholt sich. Ich stelle mir vor, dass sie immer früher kommt und dass sie irgendwann den Richter schon fast zu Hause abholt und die ganze Zeit irgendwie auf der Straße hinter ihm herruft und sagt, schaff mir recht, schaff mir recht. Und dem Richter wird es irgendwann peinlich, und der denkt, das geht ja gar nicht. Die holt mich schon irgendwie zu Hause ab und die lässt auch nicht locker und die will unbedingt irgendwie, dass ich ihr Recht verschaffe. Und er fängt irgendwann an, sich zu fürchten. Eine Bibelübersetzung sagt irgendwie ungefähr so sinngemäß, ich will ihr Recht verschaffen, damit sie mir nicht irgendwann noch ins Gesicht schlägt. Das heißt, der Mann hat nachts wach gelegen und hat sich schon vorgestellt, wie das sein wird, zur Arbeit kommen, die Frau steht mit dem Baseballschläger da und pocht jetzt mal irgendwie richtig massiv darauf, dass sie endlich Recht bekommt. Naja, und dann irgendwie aus purer Feigheit, weil er meint, mein Ruf leidet darunter, meine körperliche Unversehrtheit ist echt in Frage gestellt. Ich habe wirklich Schiss vor der Frau. Deswegen schafft er ihr Recht. Also die Situation eigentlich total klar und meine ich auch ziemlich nachvollziehbar. Ich denke mal, jeder hat mal in ähnlichen Situationen gesteckt. Jeder ist mal abgewiesen worden, jeder ist mal ungerecht behandelt worden. Und das konnte damals jeder nachvollziehen. Das kann bestimmt auch heute noch jeder nachvollziehen. Aber dann kommt der Punkt, an dem ich es nicht mehr nachvollziehen kann. Denn dann kommen Christen her und machen eine Theologie daraus und sagen, ja, das kenne ich gut. Gott ist bei mir ganz genauso. Es gibt so viele Sachen, von denen ich weiß, dass ich sie haben möchte und auch davon überzeugt bin, dass Gott sie mir eigentlich auch geben möchte. Und ich bete irgendwie schon so lange darum und bitte immer wieder, Gott, mach das doch und mach das doch. Aber Gott ist echt irgendwie genauso wie der ungerechte Richter. Das hat Jesus echt so gut getroffen in seinem Gleichnis. Gott ist wirklich genauso. Man muss ihn immer bestürmen. Er ist so ein bisschen harthörig oder schwerhörig, sagt man heutzutage eher dazu. Und er ist irgendwie träge darin, Gebete zu beantworten. Und man kann es vielleicht auch verstehen, denn er hat ja auch sau viel zu tun. Und sein Schreibtisch, der quillt einfach über irgendwie vor Gebeten und Petitionen und so viele Sachen, wie die Menschen da von ihm wollen. Also so ein bisschen Verständnis habe ich irgendwie schon dafür. Aber auf der anderen Seite, mir geht's auch echt auf den Keks. Jesus hat doch gesagt, irgendwie alles, worum wir bitten, das wird er uns geben. Und ich merke einfach nur, Gott ist genau wie dieser ungerechte Richter. Ich habe einen Anspruch auf Sachen und die kommen und kommen und kommen nicht, obwohl ich so lange irgendwie schon dafür bete. Und was das für Sachen sind, ey, das kann völlig unterschiedlich sein. Ne? Das sind manchmal durchaus gute Sachen, wo man vielleicht sogar eine Bibelstelle hat, auf die man sich stellen kann und wo man sagen kann, so, ja, Gott will das doch und deswegen kann ich dafür beten. Also vielleicht, dass dein Freund sich bekehrt oder jemand aus deiner Familie und du betest da irgendwie schon so lange für und immer wieder liegst du Gott in Ohren und sagst, hey Gott, mach das doch. Ja, bis hin zu anderen Wünschen, die uns auch teilweise biblisch vorkommen, aber bei näherem Hinsehen ist es dann vielleicht doch nicht mehr so. Habe ich bestimmt mal erzählt, dass ich eine Weile mal für einen Sportwagen gebetet habe, habe ich tatsächlich ernstlich gemacht und dachte so, ja, Gott will mich doch versorgen mit allem, was ich brauche. Und hab gedacht, den brauche ich. Ja, da ist Gott irgendwie dann so ein bisschen wie meine Frau und hat andere Ansichten darüber, was ich brauche. Naja, und was dann betet man dafür und betet und wird irgendwie enttäuscht davon, weil man einfach meint, dass Gott da im Himmel sitzt und einfach irgendwie nicht zuhört oder uns eben nicht das gibt, irgendwie, was wir wollen. Und dann entwickeln Christen Theologien darüber und sagen, ja, man muss Gott einfach mehr Druck machen. Man muss schwerere Geschütze auffahren oder das fromm ausgedrückt, man muss ihm zeigen, wie ernst es uns eigentlich damit ist. Findet man schnell noch eine Bibelstelle für, nämlich das Himmelreich leidet ja Gewalt, weil die Gewalttätigen es an sich reißen und sagt so, ja, man muss irgendwie echt gewalttätig sein, also sonst kriegt man von Gott einfach nichts. Das heißt, man muss auch schon mal irgendwie eine Woche in Hungerstreik treten oder fasten, wie das andere Leute dann auch nennen. Man muss irgendwie viel Zeit auf seinen Knien verbringen, man muss sich irgendwie Sachen aus dem Leben rausschneiden, man muss irgendwie heilig werden oder man muss irgendwie möglichst viele Beter finden, die auch irgendwie dafür sind, und das dreht dann irgendwie von Gott den Arm um. Es gibt da verschiedene Gebetsbewegungen, also ich will jetzt auch nicht irgendwie schlecht darüber reden, aber es gibt halt tatsächlich Leute, die sagen, ja, Gott hat mir gesagt, wenn ich nur 10.000 Menschen finde, die mit mir dafür beten, dann wird diese oder jene Stadt gerettet werden. Und dann schreiben sie Bücher darüber und stellen ihre Gebetsarmeen auf und suchen Gebetssoldaten. Das hat auch immer eine ganz militante Sprache dann da. Und ganz viele Leute, die alle irgendwie jetzt dafür da sind, dieses eine Anliegen zu vertreten und dafür zu sorgen, wie das Gott einfach es nicht mehr ignorieren kann, sondern es einfach machen muss. Und das Seltsame daran ist, ich kann mir einfach gar nicht mehr vorstellen, wie man ernstlich mit unserem Gott leben kann, und das Gefühl haben kann, dass er kein Interesse daran hat, unsere Gebete zu erhören oder dass er irgendwie ein so seltsamer Vater ist, dass wir ihn immer überzeugen müssen und überreden müssen, irgendwie uns alles irgendwie zu geben und er eigentlich irgendwie dieses Interesse an uns gar nicht hat, was er als Vater haben sollte. Also ich finde es unglaublich schwer, irgendwie mit so einer Theologie überhaupt zu leben, wie dass Gott wirklich jede Kleinigkeit irgendwie bestimmt in unserem Leben und irgendwie dafür verantwortlich ist und das Schlechtes in unser Leben reinkommt oder eben etwas Gutes nicht passiert. Also stelle ich mir vor, dass das echt eine Sache ist, die einen Christen ganz schön fertig machen kann. Und tatsächlich hat Jesus auch genau das Gegenteil davon gesagt. Jesus hat nicht gesagt, hört mal zu, Freunde, ich sage euch jetzt mal, wie Gott wirklich ist. Der ist nämlich gar nicht so toll, wie ihr alle meint, sondern der ist genauso wie dieser ungerechte Richter, den ihr da kennt. Sondern Jesus hat genau das Gegenteil gesagt und hat gesagt, ja, so ist es nicht, sondern sollte Gott nicht viel mehr anders irgendwie sein als dieser Richter? Sollte er nicht viel mehr seinen Auserwählten, die Tag und Nacht irgendwie zu ihm beten, sollte ihn nicht viel mehr Recht verschaffen und das nicht erst super spät, sondern das eigentlich schnell? Und ich glaube, dass wir ein riesengroßes Missverständnis haben, und ich sage jetzt einfach mal wir, um uns da alle irgendwie mal einzuschließen, nämlich, dass wir ein Missverständnis darüber haben, was Gebet eigentlich ist. Und dass Jesus hier eigentlich über Leute redet, die sowieso von sich aus schon Tag und Nacht irgendwie zu ihm beten. Und das nicht aus einer Not heraus, sondern einfach aus Liebe heraus. Dass es da um Leute geht, die verstanden haben, dass es nichts Genialeres gibt, als mit Gott zusammen zu sein. Dass es nichts gibt, was schöner ist und erfüllender ist, als mit ihm Zeit zu verbringen. Und dass es deswegen für sie eigentlich das Normalste von der Welt ist, regelmäßig zu beten, Bibel zu lesen, Gott anzubeten, diese ganzen Dinge zu machen, weil sie einfach mit ihm zusammen sein wollen. Und er redet nicht davon, dass es Leute gibt, die eine Not haben und eigentlich so normalerweise nicht viel mit Gott zu tun haben, aber in der Not dann auf einmal irgendwie entdecken, so ja, da könnte ich ja jetzt mal für beten, denn da ist ja noch dieser Allmächtige im Himmel, an den wir ja auch glauben bei den Jesus-Freaks, und deswegen bete ich doch jetzt einmal, irgendwie, dass da etwas passiert. Und wir haben das irgendwie so drin, komischerweise, in unserer Theologie und auch in unserem Leben. Und das ist überall in Deutschland. Also das ist nicht unser Problem, sondern das ist überall, wo ich hinkomme, hat man das irgendwie so drin, dass Gebet eigentlich irgendwie dazu da ist, Gott dazu zu überreden, uns irgendetwas zu geben, was wir wollen. Und das Gebet nur noch sehr wenig damit zu tun hat, Zeit zu verbringen mit unserem himmlischen Papa. Und deswegen lesen wir solche Bibelstellen und denken, ja, die Leute, die Tag und Nacht zu ihm schreien, das sind die Leute, die wirklich ihre Anliegen vor ihm bewegen, das sind die Leute, denen es wirklich ernst ist. Aber wir missverstehen dabei irgendwie total den Punkt. Nämlich, dass Gott nicht durch gute Werke zu irgendetwas überredet wird, sondern dass es eine Haltung gibt, mit Gott zu leben und mit ihm permanent in Kontakt zu sein, die dazu führt, dass das Leben sich einfach völlig ändert und dass man Gott auf eine ganz andere Weise wahrnimmt und irgendwann auch merken wird, dass sich viel mehr Gebete erfüllen, weil man einfach einen ganz anderen Fokus hat, seiner Aufmerksamkeit. Und ich meine irgendwie, dass es sehr üblich ist, so im Christentum, dass wir uns so vorstellen, dass Gott so unser Erfüllungsgehilfe ist. Ich glaube, so sagt man das im rechtlichen Bereich. Ich habe mal eine Rechtskunde-AG gehabt in der Schule, deswegen kenne ich mich so gut aus mit deutschem Recht. Also wir, das ist genau, was ich eigentlich nicht machen dürfte. Also wir stellen uns das so vor, dass Gott irgendwie die Sachen macht, die wir ihm sagen und sind glücklich, wenn er es tut und sind unzufrieden, wenn er es nicht tut. Und ich weiß, dass ich selber irgendwie ganz genauso gewesen bin, echt über viele Jahre hinweg. Deswegen kann ich da jetzt leider auch keinen Zeigefinger rausholen, sei denn irgendwie auf mich selber zu zeigen. Ich erinnere mich daran, dass ich vor ein paar Jahren mal so eine Phase hatte. Da habe ich echt gedacht, irgendwie, dass Gott einen ganz schön schlechten Job macht. Und dann war ich einmal irgendwie beten an meinem geliebten Harcourtsee und das ist einer der wenigen Male, wo ich ganz rumgegangen bin. Und ich war echt total frustriert und habe dann irgendwann da gestanden und habe natürlich sehr, sehr höflich, weil ich immer schon Ehrfurcht vor Gott gehabt habe, also habe ihm keine Tiernamen gegeben oder so, aber habe ihm schon gesagt so, hey Gott, ich bin vollkommen unzufrieden und ich glaube irgendwie, dass dein Reich besser laufen würde, wenn du mehr das machen würdest, was ich sage. Und das sind ja so Sachen, ne? Jeder hat das wahrscheinlich schon mal gebetet und vielleicht kennt ihr das auch, du betest sowas und auf einmal irgendwie ist es, als ob du so aus deinem Körper rausgehst und du stehst neben dir und denkst, das habe ich gesagt. Irgendwann mal für Erweckung gebetet und ach egal, sage ich nicht, was da war, aber das war auch immer so eine totale Peinlichkeit. Und jedenfalls, ich habe das gesagt, ne, und wollte auch aus meinem Herzen keine Mördergrube machen und sag, hey Gott, ey, wenn du es anders machen würdest, dann wäre das alles irgendwie ganz anders. So frustriert war ich darüber. Ja, und dann irgendwann fing das an, sich zu drehen. Und das ist irgendwie schon so lange her, dass ich nicht mehr genau weiß, an welchem Punkt das war. Aber dass ich es einfach immer mehr irgendwie verstanden habe. Es geht gar nicht darum, dass ich Gott dazu bringe, das zu tun, was ich will. Sondern es geht viel mehr darum, dass ich mit meinem Gott Zeit verbringe und höre, was er eigentlich machen will. Und das ändert irgendwie das christliche Leben total. Du wirst auf einmal nicht mehr so viele Gebete anliegen haben, die nicht Jesus-mäßig sind. Du wirst nicht mehr so viele Sachen beten, wo du dich nachher irgendwie fragst, warum habe ich das eigentlich gesagt? Sondern du fängst an, das Leben aus einer ganz anderen Perspektive wahrzunehmen. Und so ein Beispiel dafür ist vielleicht irgendwie Evangelisation. Ich habe immer schon wie viel dafür gebetet, dass Menschen sich bekehren. Und das waren immer irgendwie die Leute, die mir gerade irgendwie am meisten auf dem Herzen gelegen haben. Für die habe ich dann gebetet. Und später habe ich dann noch für die Leute gebetet, die mir am wenigsten auf dem Herzen lagen, nämlich alle Leute, die mich verletzt haben. Für die bete ich sowieso immer und segne sie und bete, dass sie Gott kennenlernen. Aber es war halt immer irgendwie das Gleiche. Irgendwie der mir auf dem Herzen gelegen hat, für den habe ich gebetet. Und auch teilweise echt ganz schön motiviert. Zur Zeit meiner Ausbildung hatte ich immer so einen kleinen Wecker dabei und wenn ich Bürojobs zu tun hatte in der Bücherstube, dann habe ich mir den immer gestellt und habe alle 5 Minuten für verschiedene Leute gebetet. Konnte man dabei weiterarbeiten, habe ich dann in Gedanken halt dann gebetet, aber immer dann wieder gebetet, Wecker gestellt, irgendwie wir haben das anderes gedacht, Wecker geklingelt, wieder gebetet und so weiter, weil es mir einfach total ernst war. Und heute ist es irgendwie total anders. Ich bete immer noch für Leute, natürlich. Also ich möchte ja irgendwie gerne, dass viele Menschen Christen werden. Aber eigentlich läuft es andersrum. Und bei den Schatzsuchen ist es ja genauso eigentlich, dass wir das umsetzen und dass wir Jesus fragen, hey, wer sind die Menschen, denen du heute begegnen willst? Was haben die gerade in ihrem Leben? In was für einer Situation sind die? Wo können wir die finden? Und womit können wir die Leute segnen? Und es macht irgendwie viel, viel mehr Spaß. Ich habe es vorher irgendwie nie erlebt, dass ich mit 5 oder 6 Leuten an einem Vormittag gebetet habe, die ich überhaupt nicht kannte, die ich noch nie vorher gesehen habe. Also das gab es vorher überhaupt nicht. Ja, aber jetzt so, wo der Fokus anders ist und es mir mehr darum geht, was Jesus will, ändert sich das alles. Und ich möchte euch das einfach irgendwie mal mitgeben wegen 2 Dingen. Das eine ist, stell dir nicht so sehr vor, dass Gott gegen dich ist. Ich weiß, keiner würde das so sagen. Keiner würde sagen, ich glaube, dass Gott gegen mich ist. Aber das, was wir oft leben, sagt eigentlich genau das. Nämlich Gott muss umgedreht werden. Der muss sich in seiner Meinung ändern. Und es ist so ein wichtiger Punkt, um mir zu verstehen, dass es nicht so ist. Gott ist auf deiner Seite, Gott liebt dich, Gott will dich. Aber es kann sein, dass er manchmal ganz andere Prioritäten setzt als du. Und es ist nicht weise zu versuchen, Gott platt zu beten. Das funktioniert einfach nicht. Und das Zweite ist, versuch doch mal, wie Gebet nicht so sehr als eine Möglichkeit zu benutzen, etwas zu bekommen, sondern versuch doch mal, Gebet irgendwie als etwas zu sehen, was dazu gegeben ist, dass du Gemeinschaft mit Gott hast. Und das ist echt so komisch. Ne? Wir machen einfach manche Sachen, irgendwie, weil wir glauben, dass wir uns danach gut fühlen werden oder dass es einfach richtig ist, dass man es als Christ macht. Aber man macht ganz wenige Sachen, weil man wirklich sagt, ich habe Sehnsucht nach Jesus und ich will mit dem zusammen sein. Und ich persönlich bete viel. Also ich habe mein ganzes Leben eigentlich, seit ich Christ bin, viel gebetet. Früher jeden Tag eine Stunde gebetet, auch ganz nach Uhr irgendwie richtig drauf geachtet, irgendwie, dass ich jeden Tag mindestens eine Stunde bete. Mittlerweile ist das nicht mehr ganz so sklavisch. Also ich habe das nicht mehr im Kalender stehen von 8 bis 9 oder so. Aber glaube, dass ich eigentlich mittlerweile fast viel mehr bete, weil einfach zwischendurch da immer noch viel in Sprachen gebetet wird oder sich einfach auf Jesus ausrichten. Weil das einfach nicht, weil ich etwas von Gott will, sondern weil ich merke, wie das meine Gemeinschaft mit ihm das Kostbarste ist, was es überhaupt gibt. Also es gibt nichts, was besser ist. Predigen ist nicht besser, irgendwie Menschen zu Jesus führen ist nicht besser, irgendwas Übernatürliches erleben ist nicht besser. Das Beste, was wir machen können mit unserer Zeit, ist wirklich, sie mit Jesus zu verbringen. Und dann merkt man einfach, dass sich Dinge total ändern, irgendwie dass Sachen, die ich mir früher total gewünscht habe, wo ich mich da fast schon schmerzhaft nachgesehnt habe, die sind mittlerweile völlig uninteressant, will ich gar nicht mehr haben. Weil einfach, es ändert sich. Wer Zeit mit Gott verbringt, der wird sein Denken ändern und der wird selber umgedreht werden. Und dann laufen die Sachen auf einmal ganz anders und kommen in eine andere Dynamik hinein. Amen. Ich würde gerne noch beten, während mein singender Gitarrist auf dem Klo ist. Das ist das Anti-Beispiel, Gebet zu benutzen, um eine Zeit zu überbrücken. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir erstmal dafür, dass du uns so viel beigebracht hast. Gott, und ich bitte dich, dass dieses Werk des Heiligen Geistes uns an alles zu erinnern, was du uns gelehrt hast, dass in der Gemeinde viel üblicher wird. Ich bitte dich wirklich, Heiliger Geist, komm und erinnere uns an das, was Jesus uns beigebracht hat. Herr, ich bitte dich, dass wir diese Dinge verstehen, die du als Grundlagen gegeben hast. Und ich bete, dass dieses komische Bild irgendwie vom bösen Gott, der langsam darin ist, uns zu erhören, dass das aufhört. Und ich bete, dass wir vielmehr uns auf den letzten Vers konzentrieren. Und dass der Menschensohn diesen Glauben finden wird auf der Erde. Ich bitte dich, dass wir Menschen sind, die Gott wirklich vertrauen und dass du uns einfach beibringst, ihm zu vertrauen. Jesus, ich wünsche mir, dass wir ganz anders werden, dass wir unsere persönlichen Wünsche nicht mehr so an die erste Stelle stellen, dass sich unser Leben nicht mehr irgendwie darum dreht, irgendwie reich zu werden, berühmt zu werden, sonst irgendwas zu werden, ja, die ganzen Sachen, die wir oft so im Kopf haben. Herr, dass es uns nicht mehr irgendwie um die Sachen geht, um die es die Welt geht. Jesus, sondern dass wir uns um dich drehen, Herr, dass du wirklich unser Mittelpunkt bist und bleibst und wirst, wo das noch nötig ist. Gott, so bete ich, dass du uns ein Gefühl dafür gibst, wie kostbar es ist, Zeit mit dir zu verbringen. Und dass es wirklich nichts gibt, was dem gleichkommt. Gott, ich bitte dich, dass du die Worte, die ich gesprochen habe, auch nochmal sortierst und ja, dass wir nicht wieder so auf den üblichen Boden fallen, dass wir es nicht wieder über die üblichen Brillen sehen, Gott, sondern dass wir es neu an unser Herz drankommen lassen können und dich auf eine neue Weise kennenlernen, Jesus. Vielen Dank. Amen.